Weil die sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie da sind und vor allem freue ich mich, dass wir da sein dürfen und uns mit dem Faust gemeinsam beschäftigen. Das ist ein Projekt, das uns schon seit Jahren jetzt begleitet. Wir haben begonnen damit 2000 die Premiere zu haben und seitdem entwickelt sich die ganze Sache lebendig weiter und es ist einfach ein tolles Erlebnis, so über die Jahre mit so einem Werk wie mit Goethes Faust zu leben. Also wir haben Faust 1 und Faust 2 im Programm, haben manchmal so den Monsterabend, wo wir beide Teile an einem Abend spielen, das ist dann ziemlich gewaltig, da fangen wir um 14 Uhr an und um Mitternacht hört es dann auf, mit ein bisschen Pausen dazwischen. Ja, ja, wir haben uns gedacht, da teilen wir es einmal ein bisschen auf, es ist schon ein Teil für sich, ein ziemlicher Brocken. Und es steckt Gewaltiges drinnen. Teil 1 spielen wir ziemlich ungekürzt, denn Teil 2 habe ich radikal kürzen müssen, weil der würde von der Spielzeit her, schätze ich, um die 16 Stunden dauern. Also das ist unmöglich, den habe ich also praktisch auf ein Viertel gekürzt. Das war ein langes Projekt, das überhaupt so zu streichen, dass man nur eine sinnvolle Geschichte drinnen hat, dass wesentliche Teile drinnen da sind. Beim Einser ist es wesentlich kompakter, da haben wir eigentlich im Wesentlichen nur weggelassen vorne das Vorspiel auf dem Theater, das es gibt. Das ist so eine kleine Einführung. Also wir steigen bei unserer Aufführung gleich mit dem Prolog im Himmel ein. Also da beginnt es gleich ganz gewaltig mit den Erzengeln. Also ein Chor der Erzengel tritt auf, die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären-Wettgesang. Das ist ja ein ganz toller Gedanke, den der Goethe hineinbringt, wo er eigentlich hinter dem Licht noch etwas Tieferes hört. Aber hört eben mit dem geistigen Gehör, nicht mit dem äußeren Gehör. Also zu spüren, dass da so etwas wie Sphärenharmonie dahinter steckt. Das bringt er gleich hinein. Das kommt dann an vielen Stellen also noch einmal vor eigentlich als Gedanke, etwa im zweiten Teil, wenn's beginnt. Also da heißt es auch Phöbus-Tore rasseln und so weiter. Also da, welch Getöse bringt das Licht. Also das zu spüren eigentlich, bevor das Sonnenlicht am Morgen überhaupt noch aufgeht, zu spüren eigentlich dieses Vibrieren, das durch die ganze Natur durchgeht. Das ist also ganz, ganz etwas Gewaltiges, kommt nicht herein. Also dieser mächtige Gesang der Erzengel, Gabriel, Raphael und Michael, die da in Erscheinung treten, also die ziemlich wuchtige Erscheinungen sind auch, also man darf sich das nicht so als feine kleine Engel vorstellen, sondern das sind wirklich gewaltige Erscheinungen, die da dahinter stecken. Und dann beginnt eben der eigentliche Prolog, das Zwiegespräch zwischen Mephisto, also dem Teufel oder Satan, wenn man noch ein bisschen zu sprechen darf kommen, was dieser Mephisto eigentlich ist. Jedenfalls dieses Gespräch zwischen dem Herrn und Mephisto. Und es geht also um den Faust, um die Seele des Faust eben. Und es wird hier so eine Art Pakt zwischen dem Herrn und dem Teufel geschlossen, also was um die Seele des Faust geht. Bisschen in Anlehnung an die biblische Geschichte, an das Buch Hiob, wenn Sie das so ein bisschen in Erinnerung haben, das Buch Hiob, da gibt es auch am Anfang also diese Zwiesprache zwischen dem Herrn und dem Satan und da geht es eben darum, um den Hiob, der dann durch alle möglichen Hiobsbotschaften, wie es so schön heißt, geprüft wird, ob er auch immer noch also zum rechten Glauben steht sozusagen oder ob er dann doch abfällt davon. Und es wird sehr deutlich hier am Beginn eben ausgesprochen, dass der Teufel oder der Satan oder überhaupt die Widersachermächte, dass die eine ganz wesentliche, durchaus, wenn man so will, Gott gewollte oder von Gott zugelassene Rolle in der Schöpfung spielen. Etwas, ein Widerstand, an dem der Mensch reifen kann, an dem er ständig eine Herausforderung hat, um daran seine Freiheit zu entwickeln letztlich. Nicht, was Sie können sich vorstellen, man könnte sich als da Fragen, wie das oft in der Theologie oder in der Philosophie oft gefragt wurde, ja, warum gibt es überhaupt das Böse in der Welt, wenn Gott oder die Götter die Welt vollkommen geschaffen haben? Ja, warum gibt es denn dann eigentlich das Böse drinnen? Welche Aufgabe hat es da drinnen, wenn Gott das absolut Gute ist, wo kommt das Böse her? Ja, nur ohne diesen Widerstand des Bösen wäre es nicht möglich, dass der Mensch seine Freiheit selbst gegenüber der höchsten schöpferischen Quelle, also selbst gegenüber Gott oder den Göttern oder wie immer man es nennen will, dem gegenüber entwickelt. Und diese Freiheit wird dadurch bewirkt, dass also eben dieser Quelle des Guten die Quelle der Widersacher entgegengesetzt wird. Ich sage jetzt bewusst gar nicht die Quelle des Bösen, weil der ganze Faust, die ganze Entwicklung in der Geschichte des Faust zeigt, dass das sehr, sehr relativ zu betrachten ist. Sind die Widersacher böse? Ich bin der Geist, der stets verneint, der stets das Böse will und stets das Gute schafft und so ähnlich heißt es da drinnen. Also indem er Widerstand wirkt, schafft er in Wahrheit letztlich das Gute. Böse kann der Mensch werden, wenn er sich immer wieder mal zwischendurch falsch entscheidet. Also wir sind eigentlich zwischen verschiedene Fronten gestellt und haben gerade dadurch die Möglichkeit, zu einer freien Entscheidung zu finden. Und man könnte sagen, dahinter steckt eigentlich Gewaltiges, weil, naja, ich sage mal, erstmals in der Weltentwicklung überhaupt mit dem Menschen ein Wesen in die Welt gestellt ist, dem diese Möglichkeit zur absoluten Freiheit zugestanden wird. Und damit sogar riskiert wird, dass der Ausgang der ganzen Schöpfung eigentlich in Frage gestellt wird. Weil wenn wir uns letztlich falsch entscheiden und auf Dauer falsch entscheiden, dann nimmt die Schöpfung nicht den Weg, den sie eigentlich nehmen sollte. Andererseits, wenn von vornherein garantiert ist, dass alles gut geht, dann haben wir keine Freiheit mehr drinnen. Also wir sind eigentlich das Zünglein an der Waage, das da hineingestellt wird und von dem alles abhängt. Und uns wird zugetraut oder zugemutet, doch den rechten Weg zu finden. Wie es so schön schon am Anfang daher sagt, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Und so beginnt es vielleicht auch am Anfang, weil es ein sehr langer Weg ist, bis der Mensch ja überhaupt zu dem Bewusstsein kommt, was ist das Gute, was ist das Böse, wie soll ich mich entscheiden. Das ist ja nicht von Haus aus immer so leicht. Sicher, die Menschheit hat dann im Laufe ihrer Entwicklung Hilfe gehabt auf dem Weg, in dem große Eingeweihte gekommen sind, die halt vermittelt haben, göttliche Gebote etwa, also Regeln, nach denen man sich orientieren und richten konnte, wenn Sie etwa denken an die 10 Gebote. Das ist also ein Hilfsmittel zunächst, zu einem Zeitpunkt, als die Menschheit also noch nicht so weit war, aus eigenem zu erkennen, das Richtige. Denn letztlich heißt das, zu erkennen, mit der Erkenntnis auf eine ähnliche Stufe zu kommen, wie etwa Moses, der diese 10 Gebote heruntergeholt hat. Und weil irgendwann müsste einmal jeder einzelne Mensch so weit kommen, aus sich heraus, in jeder Situation, das zu erkennen, was das Richtige und was das Falsche ist. Das hat Rudolf Steiner etwa dann ja schon in seiner Philosophie der Freiheit sehr deutlich herausgearbeitet, dass für die Zukunft es für den Menschen immer wichtiger werden wird, dass er so etwas entwickelt wie moralische Intuition. Also nicht mehr nur zu handeln aufgrund vorgegebener Moralgebote, das tut man oder das tut man nicht, sondern aus eigener, ja im Grunde aus einem eigenen schöpferischen Prozess heraus zu das Gute, das Rechte zu schaffen, auf ganz individuelle Weise. Ein anderer Mensch in der gleichen Situation würde vielleicht anders und trotzdem auch richtig handeln, weil er andere Fähigkeiten mitbringt. Ich weiß nicht, bei einem Notfall, bei einem Unfall oder so, kann ein Arzt hat andere Möglichkeiten zu reagieren als jemand, der nicht als Arzt ausgebildet ist. Und trotzdem kann er nach seinen Möglichkeiten das Richtige oder das Falsche tun. Also damit steckt schon da am Anfang Gewaltiges dahinter. Es wird eben die Frage gestellt, wie findet also der Mensch diese Entscheidung? Wie, Wie findet er den Weg zum Guten? Und interessant ist ja, wenn man sich also die ganze Schöpfungsgeschichte anschaut, wenn wir jetzt da gerade so am Anfang beim Prolog im Himmel sind, ist das vielleicht angebracht, da kurz einen Blick darauf zu werfen. Es ist interessant, wenn man in der Bibel verfolgt, wo zum ersten Mal überhaupt von dem Bösen gesprochen wird. Man denkt, na ja, gut, das ist im Paradies, da die Geschichte mit der Schlange und mit der Verführung. Interessanterweise taucht es das erste Mal schon etwas früher auf. Wenn man das erste Kapitel der Genesis durchstudiert, hört man immer die Elohim, also eine Gemeinschaft von geistigen Wesenheiten eigentlich. Es ist noch nicht der eine Gott, sondern es sind die Elohim, also geistige Wesenheiten, eine Mehrzahl. Elohim ist im Hebräischen die Mehrzahl. Sie schaffen etwas, beziehungsweise sie sprechen aus, es werde etwa das Licht und dann wird das Licht und sie sahen, dass es gut war. Und das wiederholt sich dann immer wieder. Danach werden also weitere Dinge geschaffen, die Feste am Himmel und dann die Pflanzen und die Tiere und die Gestirne und so weiter. Alles Mögliche wird geschaffen und immer sahen die Elohim, dass es gut war. Also sie betrachten ihr eigenes Werk und sahen, dass es gut war. Dann gibt es das interessante zweite Kapitel, wo das insofern interessant ist, weil jetzt noch einmal eine Schöpfung beginnt. Jetzt denkt man, im ersten Kapitel ist alles fertig, der Mensch ist endlich da. Im zweiten Kapitel erfahren wir, es gab nichts. Die Erde war schon wieder also wüst und leer und nichts gab es. Und selbst der Mensch wird jetzt wieder geschaffen. Nämlich aus dem Lehm des Ackerbodens wird der Adam geschaffen und danach wird geschaffen der Garten Eden. Und in diesem Garten Eden wird gepflanzt der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da fällt das erste Mal das Wort Böse. Vorher ist alles gut, was geschaffen wird. Jetzt ist das erste Mal das Wort Böse da. Und wenn es heißt, die Erkenntnis des Guten und des Bösen, heißt das, dass irgendwo ein Böses vorhanden sein muss. Dass es also da sich bereits hineinschleicht in die ganze Geschichte. Und Böse heißt in dem Sinn, also in dem Sinn, wie es in der Bibel aufgefasst ist, eigentlich, dass das Werk, das entsteht, nicht mehr vollkommener Ausdruck des Schöpfungsgedankens ist, der dahinter steckt, sondern dass da etwas nicht mehr sich ganz verwirklichen kann. Dass also ein Teil eben nicht vollendet ist darin, unvollkommen bleibt. Und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der spielt jetzt in der ganzen Faustgeschichte dann auch eine große, große Rolle. Also, nämlich mit der Erkenntnisfähigkeit des Menschen kommt also zugleich auch für ihn immer wieder die Frage, sich entscheiden zu müssen zwischen dem Guten und dem Bösen. Also Erkenntnis ist immer so ein Scheideweg zwischen dem Guten und dem Bösen. Und namentlich wird das umso wichtiger, je bewusster die Erkenntnis wird. Nicht wahr? Umso mehr werden wir selbst verantwortlich. Sonst, solange wir noch so in einem Traumzustand sind, werden wir halt geleitet durch Gesetze, durch Gebote, durch alles Mögliche von außen. Aber je mehr das Bewusstsein wach wird, je mehr auch der Verstand erwacht, desto mehr sind wir gefordert, selber ganz bewusst zu entscheiden. Und das ist ja auch dann später in der Philosophie der Freiheit von Steiner die Grundlage, dass der Mensch eben dort bewusst aus der Freiheit handeln kann, wenn er sich also bewusst Rechenschaft über sein Tun ablegen kann. Also wenn er das nicht nur aus einem unbewussten Impuls heraus tut, aus einem gewissermaßen höheren Instinkt heraus, sondern wo er ganz bewusst überschauen kann, den Ursprung seiner Tat und die Folgen auch abschätzen kann davon. Und dieser Schritt, dass es immer mehr, also das Bewusstsein entwickelt wird, das entsteht jetzt also besonders an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. Also Steiner nennt ja die Neuzeit, also die Zeit, die auf das Mittelalter folgt, auch das Bewusstseins Seelenzeitalter. Also da beginnt eigentlich erst so richtig das Selbstbewusstsein des Menschen so ganz zu erwachen, dass er sich auch so klar der Welt gegenübergestellt fühlt. Und eigentlich kommt er erst damit auch so richtig in eine ganz eigenständige, wenn man so will, moralische Verantwortung, die nicht nur durch äußere moralische Regeln erzwungen ist, sondern wo er sich selber fragen muss, handle ich richtig oder handle ich falsch? Und diese Frage zieht sich also durch die Faustgeschichte. Und insofern am Anfang, dann also nach diesem Prolog im Himmel, jetzt finden wir Faust in seinem Studierzimmer und finden ihn eigentlich verzweifelt. Verzweifelt deshalb, ja, Sie kennen die berühmten Sätze, habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Das heißt, wir haben eine gewisse Erkenntnisfähigkeit als Menschen entwickelt, schon durch das ganze Mittelalter hindurch. Wenn Sie denken, das philosophische Denken hat begonnen, so in der griechischen Zeit, hat sich dann weiterentwickelt, so halb philosophisch-theologisch durch das ganze Mittelalter. Und das ist jetzt so das Erbgut, das dieser Faust mitbekommen hat. Mit dem steht er jetzt da und sagt, mit dem allen kann ich im Grunde nichts anfangen. Ich komme an die Wirklichkeit nicht heran. Ich kann damit eigentlich weder mich selbst vollkommen begreifen, noch die Natur draußen ganz begreifen. Es ist eigentlich eine Erkenntnisform, die noch nicht also so ganz an die Wirklichkeit herankommt. Also das steckt auch gleich von Anfang an drinnen, dass die Erkenntnisform, die unsere Zeit fordert, dass die eine tiefere noch sein muss als ein bloßes Verstandeswissen. Es muss eine Erkenntnisform sein, die wirklich an geistige Erfahrung unmittelbar herangeht. Und zwar an das Geistige, das in uns lebt und an das Geistige, das in der Natur draußen lebt. Und vielleicht dann zu erkennen, wie das beides zusammengehört in Wahrheit. Wie in uns etwas Geistiges lebt, das eine Verwandtschaft hat mit dem Geistigen, das in der Natur draußen lebt. Aber das ist eben genau das, was ich mit dem bloßen Verstand nicht erfassen kann. Denn was ist Geistiges? Geistiges ist etwas Schöpferisches, etwas, das im Grunde aus dem Nichts heraus etwas Neues gestaltend hervorbringt. Das kann ich nicht logisch ableiten. Über einen schöpferischen Einfall, einen künstlerisch-kreativen Impuls kann ich nicht mit der Logik ableiten, aus bereits Vorhandenem. Das bereits Vorhandene kann vielleicht das Rohmaterial sein, das ich umforme, aber der eigentlich neue Impuls, der muss im Augenblick aus dem Geistigen heraus geschaffen werden. Und das heißt, da nützt man die ganze Verstandesweisheit, das ganze Verstandeswissen im Grunde gar nichts. Und in dieser Situation steht also der Faust in diesem Studierzimmer, in dieser Studierzimmerszene und verzweifelt eben darüber. Sieht er, dass er seinen Schülern in Wahrheit nichts weitergeben kann als tote Verstandesbegriffe, aber an das Eigentliche kommt er nicht heran. Darum hat er sich der Magie ergeben. Also er versucht jetzt auf anderem Weg, er will mit der Hilfe der Magie tiefer eindringen, nicht mit dem Verstandeswissen. Und er bringt es also dann tatsächlich ja so weit, dass er wirklich ein geistiges Erlebnis hat, das ihm etwas also von den geistigen Kräften, die schöpferisch hinter der Erdennatur stehen, erscheint in Form des Erdgeistes. Also eine gewaltige Erscheinung eigentlich, also dieser Erdgeist, eben dieser schöpferische Geist, der hinter unserer ganzen Erdenwelt dahinter steht, die ganze Natur hervorbringt, der Gottheit lebendig Kleid wirkt, wie es so schön im Text drinnen heißt. Und diese gewaltige geistige Erscheinung schmettert den Faust zunächst total nieder, also er ist überwältigt von dieser Erscheinung und versucht sich aber dann wach und bewusst zu halten, nur um zum Schluss also von diesem Geist zu hören, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Also du gleichst nicht dem kleinen Gelehrten da. Und was dieser Geist repräsentiert, das kommt dann gleich in Form des Gehilfen Wagner herein. Der Wagner ist der Gehilfe eben des Faust, und der ist ja wirklich der ganz trockene Schulmeister. Der ist am liebsten in den Büchern sitzt und blättert und Wissen anhäuft. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich gerne alles wissen. Aber selbst wenn wir alles wissen würden, was in Büchern steht oder in allen Bibliotheken der Welt steht, würden wir ans eigentlich Geistige, ans Schöpferische deswegen nicht herankommen. Das erkennt der Faust natürlich sehr wohl. Das Pergament ist das der Quell, aus dem ein Trunk den Durst auf ewig stillt. Erquickung hast du nicht gewonnen, wenn sie dir nicht aus eigener Seele quillt. Das heißt, wenn sie nicht aus eigenem schöpferischen Erleben hervorkommt. Nur wie dorthin kommen, das ist halt die große Schwierigkeit. Wie dorthin kommen, ohne sich gleich wieder in Fantastereien zu verlieren. Schöpferisch sein kann sehr wohl auch heißen, sich in Fantastereien verlieren, die mit der Realität, auch mit der geistigen Realität, nichts zu tun haben, sondern die halt ein nettes, vielleicht das Gefühl erhebendes Bild sind, aber mit der Wirklichkeit wenig gemeinsam haben. Das ist also die große Schwierigkeit, da sich nicht zu verlieren. Und genau in dieses gefährliche Fahrwasser begibt sich jetzt der Faust hinein. Er wagt es, also da hineinzugehen in dieses Feld. Und er will sogar noch mehr wagen. Wenn Sie die Geschichte ein bisschen kennen, wissen Sie das ja, dass er dann jetzt nur sogar auf die verrückte Idee kommt. Also ich will das Geistige erleben, ich will sozusagen erleben, wie es nicht nur im Diesseits ausschaut, wie es im Jenseits auch ausschaut. Also wenn ich schon nicht so hineinkomme, dann nehme ich halt einen Gifttrunk und bringe mich eigentlich um in Wahrheit, um zu erfahren, wie es da drüben ist. Also selbst auf die Gefahr hin, ins Nichts hineinzufließen. Und nur im letzten Moment, die ganze Szene spielt sich ab in der Nacht vom Karsamstag auf den Ostersonntag, und das Ganze ist also in der Nacht, und dann ertönen bereits die Osterglocken. Und gerade wie er diesen Trunk ansetzen will, reißen ihn die Osterglocken herunter, also aus dem, und irgendwie kennt er diesen Klang von Jugend auf, war damit vertraut. Er hat zwar nie recht was anfangen können damit, aber doch zu seinem Gefühl, zu seinem Gemüt hat es irgendwie sehr stark gesprochen. Er sagt, zu jenen Sphären wage ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt, und doch an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Also er steht wieder am Boden, also im letzten Moment ist er noch einmal davongekommen. Aber Sie sehen, er ist insoweit ein nach Erkenntnis strebender Mensch, der bereit ist, also selbst sein Leben einzusetzen, dafür nur, um an die Quelle heranzukommen. Also Erkenntnisstreben ist für ihn nicht bloß halt ein bisschen beamteter Wissenschaftler zu sein, der halt für Geld forscht oder so Brotgelehrter zu sein, sondern für ihn ist das etwas absolut Existenzielles, etwas, wo er nicht leben kann, wenn er nicht an diesen Problemen arbeitet und versucht, sie zu lösen. Also das ist mehr als Universitätsprofessor zu sein oder so, mehr als ein Gelehrtenberuf oder gelehrten Job, wenn man so will, sondern es ist etwas, was ihn wirklich ganz existenziell herausfordert. Also er wird davon im letzten Moment gerettet und sieht aber dann die ganze Natur eigentlich in einem anderen Licht. Es folgt dann dieser Osterspaziergang, wo er hinausgeht. Jetzt schüttelt er das ein bisschen ab und sieht jetzt, wie schön ist da eigentlich draußen die ganze Natur. Erwacht die Auferstehungskräfte eigentlich, die überall in der Natur irgendwo wirksam sind. Das erinnert er sich durch diese Osterglocken. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick, und im Tale grünet Hoffnungsglück und so weiter. Na, das haben wir ja jetzt endlich einmal erlebt, ein bisschen. Aber eine lange Durststrecke hinter uns. Und auf diesem Osterspaziergang Also da begibt er sich mit dem Wagner hinaus, der Wagner, sein Gehilfe, der fängt wenig damit an, weil draußen begegnen sie dem Volk, das halt jetzt fröhlich und ausgelassen ist, endlich die Sonne scheint und alle streben hinaus und wollen alles mit Farben beleben, mit bunten Kleidern und mit Tanz und Musik, dem Wagner, da geht dieses Fiedeln und Kegelschieben und so weiter ziemlich auf den Nerv, das irritiert ihn eher, als ist er lieber in seinen Büchern vergraben. Und es gibt dann immer Gespräch zwischen Faust und Wagner, wo sie sich dann auf einen Stein hinsetzen. Und bei Faust halt sehr deutlich herauskommt, also, dass eben, oder noch einmal im Nachklang herauskommt, dass dieses ganze Wissen, das er sich erworben hat, nichts taugt. Nicht wahr, dass das Volk draußen hat ihn vorher noch stürmisch begrüßt, weil doch also bei der Pest, die geherrscht hat, vor Jahren er, also dieser Faust und sein Vater sogar, also so hilfreich waren und so viel geholfen haben und wie das der Faust hört, kommt er eigentlich gerade aus seiner fröhlichen Stimmung wieder herunter. Und denkt sie innerlich, eigentlich haben wir so wenig geleistet, wir haben mehr die Menschen mit unseren Medikamenten vergiftet, als dass wir sie geheilt haben. Und jetzt muss ich hören, dass man uns lobt, aber eigentlich haben wir gar keine Ahnung davon, was wir tun. Und jetzt zum Schluss sagt er noch, vor jenem Droben steht gebückt, der helfen lehrt und Hilfe schickt. Wir wissen eigentlich in Wahrheit gar nichts davon. Und das legt er halt dem Wagner auch irgendwo da, der halt schwärmt immer von dem Wissen, das überliefert ist und so weiter. Und Faust hingegen meint, was man weiß, kann man nicht brauchen und was man nicht weiß, das eben brauchte man, ja, aber nur woher nehmen. Und während dieses Gespräches tritt aber dann noch eine andere merkwürdige Erscheinung auf, der Faust sieht einen Pudel. Einen berühmten Pudel durch die Landschaft streichen. Pudel ist interessant, das ist ja eigentlich ein freundlicher Hund, der Pudel, aber ein Hund, also dieses Symbol des Hundes ist oft verbunden auch mit, oder Tiere überhaupt sind verbunden oft auch so Symbole, gerade für die Widersachermächte, also ein Wolf zum Beispiel ist oft so ein Symbol mehr für die satanischen, für die tötenden, für die sehr gefährlichen Mächte. Der Hund ist halt die gemilderte Version davon und der Pudel überhaupt, der ist so die relativ zahme Version davon. Aber immerhin, der Faust sieht trotzdem mehr an dem Pudel, weil ein Feuerstrudel zieht auf seinen Pfaden hinterdrein. Und ja, der Wagner sieht natürlich nichts, es mag bei euch wohl Augentäuschung sein. Ja, aber der Faust lässt sich schließlich überzeugen und nimmt den Pudel mit in seine Studierstube und ist trotzdem jetzt ein bisschen erfrischt von dem Osterspaziergang und sagt dem Pudel, er soll sich hinter den Ofen legen, soll nicht herumknurren und soll sich dort einmal ins Eckerl legen. Und der Faust selber in Erinnerung geht, aha, Ostern ist und so, gut, also vertiefen wir uns doch einmal in das Neue Testament. Also wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Also er versucht jetzt dort einzudringen. Vielleicht kann ich da in das wirklich Geistige eintauchen, indem ich einmal diesen Urtext mir anschaue, den Urtext des Neuen Testaments, namentlich den Prolog des Johannesevangeliums. Und der will jetzt diesen Urtext, diesen griechischen Urtext, wie er ihm vorliegt, es ist ja nicht ganz sicher, ob es in Griechisch wirklich ganz der Urtext ist oder ob es noch eine ältere aramäische Fassung gegeben hat. Das ist umstritten. Überliefert ist eigentlich nur als Urtext die griechische Fassung. Also aus der versucht er es jetzt zu übersetzen und übersetzt halt am Anfang war das Wort, so heißt es ja im Johannesevangelium. Hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch und möglich schätzen. Da steht einmal schon da, was soll das heißen? Was denkt sich ein heutiger Mensch? Am Anfang war das Wort. Das Wort, irgendeiner hat was gesagt und dann ist die Welt da. Da kann man sich heute ganz schwer vorstellen. Also für die Griechen war das noch Die haben damit noch etwas verbunden. Sie haben mit Wort, heißt im Griechischen Logos, und Logos war so etwas wie der Weltgeist schlechthin, das schöpferische Prinzip überhaupt. Und wir haben halt in unserem menschlichen Wort so ein kleines Abbild davon, von diesem schöpferischen großen Wort, das die ganze Welt hervorbringt, dieser Weltenlogos, wenn man so will. Aber das erkennt der Faust halt nicht mehr so ganz. Für ihn ist es halt doch mehr unser menschliches Wort nur. Und das erscheint ihm irgendwo zu gering und er geht jetzt weiter. Also, ja, es müsste eigentlich stehen, am Anfang war die Kraft und so weiter. Kraft wär doch wesentlich und ja, das genügt ihm auch noch nicht. Also, er endet schließlich damit, am Anfang war die Tat. Also es muss zum Willen gehen, das Tun ist das Entscheidende irgendwo. Im Hintergrund knurrt aber immer schon wieder der Hund hinterm Ofen so ein bisschen. Also das ist eigentlich etwas, was ihm schon so ein bisschen suggeriert ist von diesem Pudel oder was so als Kern hinter dem Pudel dahinter steckt. Also es ist im wahren geistigen Sinn eigentlich wirklich dieser Logos, dieses Wort, da ist das eigentlich Geistige drinnen. Und je mehr der Faust da Richtung Tat geht, umso mehr kommt er ins Äußere heraus. Die Tat und das Ergebnis der Tat, das ist dann nur mehr das Äußere. Das ist vielleicht der Stoff, den wir angreifen können. Aber das ist das tote, abgestorbene Produkt. Wir gehen also eigentlich auf lauter Leichnamen herum in Wahrheit. Und das lebendig-Schöpferische steckt dahinter, weil das Schöpferische ist, ja, der Mephisto sagt später mal im Zweierteil, Gestaltung, Umgestaltung des ewigen Seins, ewige Verwandlung und so weiter. Also, das Geist ist eigentlich niemals in der Ruhe, sondern immer in Bewegung. Und nur wenn das Geistige erstarrt, sich nicht mehr ganz äußern kann in dem Geschaffenen, dann wird es halt immer toter und toter. Aha, wenn sich das ganze Geistige nicht mehr darin ausdrücken kann, dann ist es aber auch ein bisschen was vom Bösen drinnen. Wenn Sie sich erinnern an das, was ich Ihnen gesagt habe bezüglich des Baums der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Im Alten Testament ist mit Gut immer gemeint, das, was hervorgebracht wird, ist vollkommener Ausdruck des schöpferischen Impulses. Also das heißt, da kann der Geist so frei gestalten, dass wirklich alles nach seinen Prinzipien durchgestaltet ist. Je starrer das Material wird, desto weniger geht es. Und in unserer äußeren stofflichen Welt geht es halt am allerwenigsten. Da ist alles hart und erstarrt. Da kann sich das Geistige nicht mehr sehr mühsam durchsetzen. Und so ein bisschen in diese Richtung, das suggeriert ihm also dieser Pudel immer, der flüstert ihm das in Wahrheit schon ein. Und zum Schluss knurrt er also ganz heftig und er sei ruhig, Pudel, und knurre nicht. Und dann aber, was muss ich sehen? Das ist nicht eines Hundes Gestalt, also das Ding verwandelt sich, mystische, magische Szene, schwillt an wie ein Elefant und Nebel und alles. Also Goethe schilderte sie alles sehr plastisch und sehr anschaulich. Also der Faust ist ja sehr, sehr lebendiges Drama auch, also so bildhaft, alles sehr bildhaft, imaginativ dargestellt. Also sehr griffig eigentlich die ganze Geschichte von dem her. Und der Faust versucht also diesem Einhalt zu gebieten, was ist das für ein magisches Wesen, das da hervorkommt. Also er hält dem Salomonis Schlüssel entgegen. Also Salomonis Schlüssel ist eigentlich das Hexagramm in Wahrheit. Und beschwört die Elemente und Elementargeister, die also den niederzwingen sollen, gelingt aber nicht. Also der schwillt weiter an und so weiter. Zum Schluss hält er ihm das Kreuzzeichen entgegen und das bringt den Pudel zumindest zum Aufjaulen einigermaßen. Und dann steht er plötzlich da in menschlicher Gestalt als fahrender Scholast. Und der Faust muss lachen vor, ja, weiß ich nicht, vor Schreck, vor Verzweiflung, vor Erleichterung, was auch immer. Also, das also war des Pudels Kern, ein fahrender Scholast, der Kasus macht mich lachen. Und damit steht der Mephisto da. Dieser Mephisto ist also Ausdruck dieser dem Menschen widerstrebenden Kräfte, die ihn zum Bösen verführen wollen. Die ihm aber auch eben die Gelegenheit geben, die Freiheit zu entwickeln. Bewusst. Und Freiheit kann man eben nur bewusst entwickeln. Daher ist gerade auch diese Begegnung mit, mit dem Mephisto als Ausdruck dieser Widersachermächte etwas, was so absolut in unser Bewusstseins-Seelenzeitalter hineingehört. Bis dahin konnte das noch mehr unterbewusst irgendwo im Menschen walten und wirken, aber jetzt müssen wir uns diesen Kräften gegenüberstellen. In dem Moment, wo wir uns ihnen gegenüberstellen, können wir lernen, mit ihnen umzugehen. Solange sie uns nur treiben von innen her, sind wir ein bloß Getriebene. Wenn sie uns gegenüberstehen, können wir sagen, unter Umständen stopp. Jetzt nicht, das ist zu viel. Wir können sie aber auch zur Hilfe rufen, weil sie ja an sich, wie sagt das so schön, das Böse will und stets das Gute schafft. Wir können sie auch einsetzen, um Gutes zu schaffen. Und oft in der ganzen Faustgeschichte sagt der Mephisto die gescheitesten und richtigsten Sachen. Also er sagt durchaus nicht immer nur was falsch ist. Er sagt Dinge, die durchaus richtig sind, wenn man sie an der richtigen Stelle auch sieht und nicht also missversteht oder an die falsche Stelle setzt irgendwo. Aber er sagt durchaus große Weisheiten immer wieder. Abgesehen davon, dass er ein recht lustiger Geselle ist. Also der ist so wirklich die farbige Geschichte. Faust selber, verzeih ich ihm selber, das ist ja eigentlich so eine fade Geschichte ein bisschen. Weil sie immer die Helden sind, immer die Fadenfiguren in einem Stück. Aber der Mephisto, der ist so richtig griffig. Ja, der Faust ist natürlich deswegen auch, weil er wirklich ein Repräsentant ist des modernen Menschen schlechthin. Es ist eigentlich nicht nur der spezielle Faust, Georg Faust oder was, der wirklich zu Beginn der Neuzeit gelebt hat. Es gab ja einen historischen oder eigentlich mehrere historische Fäuste in Wahrheit. Es gibt eine ganze Sammlung. Was so erwähnt wird, Augustinus zum Beispiel, Augustinus, also der Kirchenvater, der so gelebt hat im 4. Jahrhundert nach Christus, der begegnet zum Beispiel einem Manichäerbischof Faustus. Manichäertum war etwas, was nach der Zeitenwende so parallel entstanden ist zum Christentum, mit dem Christentum teilweise verbunden war, aber so ein bisschen die persische Lehre von Licht und Finsternis, vom Kampf des Guten und des Bösen sehr stark drinnen hat. Und dieser Augustinus schwankt zu der damaligen Zeit nur, soll er sich also dem Christentum zuwenden oder dem Manichäertum. Und da geht er eben auch zu diesem Bischof Faustus zum Beispiel. Und da gibt es jetzt in der Zeit, ob Augustinus, gibt es etliche Faustusse und Fäuste. Also da gibt es einen ganzen Haufen. Also dieser eine, der von dem dann in dem berühmten Volksbuch des Dr. Georg Faust geschrieben wird, an dem sich auch Goethe natürlich teilweise orientiert hat, das ist wirklich nur einer davon, ein Vertreter dieser ganzen Geschichte. Aber es zieht sich bei den meisten eben ein ähnliches Motiv auch durch irgendwo. Also auch immer diese Auseinandersetzung mit dem Bösen und auch die Bereitschaft, sich nicht die Scheu zu haben, mit dem Bösen umzugehen irgendwo. Es nicht nur irgendwo in der Ecke zu stellen, sondern zu sehen, dass es auch eine notwendige Kraft ist im Menschenleben. Und dass man das manichäische Prinzip zum Beispiel im höchsten Sinne wäre eigentlich, dass sich das Lichte, das gute Prinzip hinopfert dem Bösen und es dadurch von innen heraus eigentlich verwandelt. Dass es sich eigentlich als Opfer darbringt und dadurch, indem das Böse jetzt das Gute, wenn man so will, verschlingt, oft ist das das Bild, also das Lamm, das sich opfert und das dann vom finsteren Drachen verschlungen wird und dadurch von innen her vollkommen durchlichtet wird. Also die Bereitschaft eigentlich, sich in das Böse hineinzustürzen, um es von innen heraus zu verwandeln. Und das ist also zweifellos dieses Faustmotiv auch. Also er hat die Bereitschaft, mit dem Bösen umzugehen, zumindest also einen Pakt zu schließen damit. Und um das geht es ja dann, also in dem Gespräch zwischen Mephisto und Faust. Also zuerst einmal tun sie sich ein bisschen so gegenseitig beschnuppern natürlich, also einmal ein bisschen so vorsichtig Ja, recht witzig. Also der Teufel ist nämlich jetzt peinlicherweise gefangen in der Studierstube des Faust, weil wie er da den Erdgeist beschworen hat, mit Hilfe eines Pentagramms, hat also an der Tür ein Pentagramm irgendwo am Staffel gezogen. Und Pentagramme, Sie kennen das, also das ist dieser Fünfstern, das ist das Pentagramm. Und wenn die Spitze oben ist, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn es umgekehrt ist, ist es der sogenannte Trudenfuß. Das ist also ein teuflisches Zeichen dann eigentlich. Also 5 hängt sehr aber mit der Zahl des Menschen auch zusammen. Also 5 zum Beispiel, wenn wir so irgendwie da stehen mit ausgebreiteten Armen, bilden wir auch so einen 5-Stern irgendwo aus. Und wenn wir am Kopf stehen, ist halt was falsch, dann sind wir der Trudenfuß irgendwo. Also der Mephisto hat mehr die Beziehung zum Trudenfuß. Und er ist halt mit ihm hineingeschlüpft, und das Pentagramm band ihn, dass er nicht mehr hinaus kann. Und der Faust fragt mich, ja, aber wie bist du denn überhaupt hereingekommen, wenn du über das Zeichen nicht darüber kannst? Ja, seht, es ist nicht gut gezogen. Der eine Winkel, der nach außen zu ist, wie du siehst, ein wenig offen. Also die eine Spitze vorn hat der Schlampert gezeichnet, der Faust, und darum ist von der Seite kommt er herein, der Pudel, von der anderen kann er jetzt nicht mehr heraus. Ja, und gut, also dann, also er könnte nur hinaus, wenn ihn der Faust freiwillig sozusagen entlässt, aber nein, er will zuerst mehr natürlich wissen von ihm, weil den Teufel halte, wer ihn hält, der wird ihn nicht so bald zum zweiten Male fangen. Also Bursche, wenn du schon da bist, dann zeig einmal, was du kannst und bleib erst, um mir gute mehr zu sagen. Na gut, bleibt er halt da, schläfert ihn aber dann ein, mit Hilfe aller möglichen Geisterchen, also der Faust döst ein und der Mephisto ruft die Rattenmäuse und alles Mögliche heran, damit sie die Schwelle benagen und dieses Pentagramm da wegnagen praktisch, dann kann er hinaus. Entflieht, um nur aber im gleichen Augenblick dann eh wieder hereinzukommen, an die Tür zu klopfen, den Faust, der erwacht aus dem Schlaf, es hat mir ein Traum den Teufel vorgelogen und ist ein Pudel mir entsprungen oder Ding, na, dann klopft's und er steht schon wieder da, frisch gerüstet mit Mäntelchen, Hut, Hahnenfeder am Hut und so weiter, langen spitzen Degen und so weiter. Also meint, jetzt gehen wir es an, hinaus ins Leben. Da zeigt sich dieser Mephisto sehr stark von der sinnlich verführerischen Seite. Sagen wir mal, ich will also den Faust verführen, einfach zum Sinnesgenuss irgendwo. Lass doch das blöde Studieren jetzt, was grübelst die ganze Zeit über alle möglichen Probleme, die du eh nicht lösen kannst, komm, geh mal hinaus in die Welt und so weiter. Und im Laufe des Gesprächs stellt sich also eben, naja, vorher hat sie schon herausgestellt, also eben weil der Mephisto ja nicht entfliehen konnte, weil es ist ein Gesetz der Geister und Gespenster, wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie heraus. Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir Knechte. Und der Faust sagt, die Hölle selbst hat ihre Rechte? Das finde ich gut, da können wir ja einen Vertrag schließen miteinander. Also wenn es da auch eine Rechtsordnung gibt, dann können wir ja vielleicht einen Pakt schließen. Und das wird jetzt dann tatsächlich gemacht. Und Sie kennen das wahrscheinlich, also das Faust dann sagt, also werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich gern in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen, dann bist du deines Dienstes frei, dann mag die Totenglocke schallen und so weiter. Weil der Mephisto sagt, ja schau, ich will dir hier in allem, was du willst, zu Diensten sein und wenn wir uns drüben wiederfinden, dann sollst du mir das Gleiche tun. Und der Faust, den interessiert jetzt einmal schon das drüben nicht mehr, so weit hat er ihn schon. Das, über das drüben erfahre ich jetzt eh nichts, also schauen wir mal da in die Welt hinein, also das drüben, das soll mich wenig kümmern, schlägst du erst diese Welt in Trümmern, die andere mag hernach entstehen und so weiter. Also jetzt einmal hinaus in die Erdenwelt. Also schließen sie Vertrag. Natürlich fordert der Teufel auch was Geschriebenes. Auch was Geschriebenes forderst du pedant. Ja, ja, gut, fordert er halt. Naja, du unterzeichnest dich mit einem Tröpflein Blut. Gut, wenn das dir völlig Genüge tut, so mag es bei der Fratze bleiben. Also er sticht sie in den Finger mit der Feder und unterzeichnet halt mit seinem Blut. Blut ist ein ganz besonderer Saft, meint im Hintergrund der Mephisto. Ja, ist es ja tatsächlich. Blut ist ein ganz besonderer Saft, weil Gott im Blut am stärksten sich die Ich-Kraft des Menschen, das heißt das Geistige des Menschen, zum Ausdruck bringt, am unmittelbarsten. Und noch unmittelbarer eigentlich sogar in der Wärme, die das Blut durchströmt. Also das heißt, wenn der Faust sich mit dem Blut unterzeichnet, dann schließt er den Pakt im Grunde wirklich mit seinem Ich. Also das heißt, mit seinem eigenen wirklich geistigen Wesen. Also wenn das dem Mephisto gelingen würde, das an sich zu ziehen, das wäre natürlich was Großartiges. Weil diese Widersachermächte, abgesehen davon, dass sie den Menschen verführen wollen, wollen sie namentlich also das menschliche Ich in ihren eigenen Bereich hineinbringen. Weil sie nämlich genau spüren, im Ich des Menschen, so klein es auch jetzt noch sein mag, mit seiner Schöpferkraft und mit seiner Möglichkeit zur Freiheit, es ist trotzdem etwas drinnen, was sie selber nicht haben. Diese Widersacherkräfte. Da ist ein Mehr drinnen, an das sie eigentlich nicht herankommen selber, außer es gelingt ihnen, den Menschen in ihre Welt hineinzuholen. Also das heißt, sie sind eigentlich in Wahrheit angewiesen auf den Menschen und versuchen ihn zu gewinnen, versuchen sein Ich eben zu gewinnen, weil dieses Ich, das aus der Freiheit heraus schöpferisch tätig sein kann, im Grunde etwas ganz, ganz Gewaltiges ist. Und zwar nur ein kleiner Funke ist, aber doch ein kleiner Funke, der vergleichbar ist der großen, dem großen weltschöpferischen Feuer, wenn Sie so wollen, dem großen weltschöpferischen geistigen Feuer. Und das haben diese Widersachermächte nicht. Das kommt also immer wieder dann in der Faustgeschichte auch heraus. So nebenbei, sagt der Faust dann, so, ich gebe dir, was du noch nie gesehen, sagt der Mephisto und erzählt ihm halt alles Mögliche und sehr trocken antwortet der Faust, was willst du, armer Teufel, geben? War deines Menschengeist in seinem hohen Streben von deinesgleichen je gefasst? Ja, das eben nicht, in Wahrheit nicht, völlig richtig. Da kommt der Mephisto nicht mit. Oder später, dann ist jetzt ein Vorgriff auf den Zweierteil, da ist dann der Faust mit dem Mephisto am Kaiserhof, der Kaiser will eine magische Erscheinung von Gestalten aus der griechischen Mythologie, also von Helena und Paris, das sollen erscheinen und der Faust geht halt zum Mephisto, geh, mach das. Mit dem Griechenvolk habe ich nichts zu tun, das kann ich nicht. Das musst du schon selber machen, aber da musst du zu den Müttern gehen und in einen Bereich, nämlich wo das Schöpferische wirklich waltet. Und nichts wirst du dort sehen, ins reine Leere kommst du dort hinein. Und der Faust antwortet dann darauf, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Für mich ist in dem, was für dich nichts ist, was du gar nichts findest, ist die eigentliche Quelle des Schöpferischen. Und ich als Mensch komme dort hinein. Und du, lieber Mephisto, musst draußen bleiben. Und der Mephisto muss bekennen, ich sehe, dass du den Teufel kennst. Also da ist er sehr weit schon gekommen. Das ist also schon nach dem ersten Teil jedenfalls. Also es ist ein weiter Weg dorthin. Also bleiben wir im ersten Teil, also es entsteht dieser Pakt, der mit Blut besiegelt ist und Faust beschließt jetzt einmal durch diese Einflüsterungen des Mephisto und weil er sowieso an der Erkenntnis verzweifelt ist im Moment, einmal sich wirklich in die sinnliche Welt hineinzustürzen, also einmal alles das auszukosten, was er bis jetzt als in Wahrheit trockener Gelehrter auch versäumt hat, also endlich einmal leben sozusagen. Und der Faust führt ihn in den berühmten Keller Auerbachs, also in Auerbachs Keller, den ja Goethe selber auch durchaus praktisch kennengelernt hat in seinen Studentenjahren. Also er weiß, wovon er schreibt. Also dort sind halt Studenten und alle möglichen lustigen, trinkfesten Leute, die weniger tiefschürfende Gedanken äußern, als halt mehr das Leben genießen in vollen Zügen. Es zeigt sich aber bei dieser Szene in Auerbachs Keller, wo der der Mephisto natürlich ist dort der große Star, weil er alle möglichen Zauberkunststückchen vorführt. Also es gibt keinen besonders guten Wein dort. Na, der Mephisto zaubert natürlich aus der Tischplatte unmittelbar selber jeden Wein hervor, den man nur haben will. Also Champagnerwein oder Tokai oder alles mögliche, Rheinwein, beste Sorte, also alles aus der Tischplatte hervorgezaubert. Alles Illusion in Wahrheit, aber die Gesellen dort in Auerbachs Keller fallen natürlich darauf hinein und fühlen sich pudelwohl als sehr, sehr, naja, schon ziemlich betrunkene Bande, die halt dort wirkt. Dem Faust allerdings befriedigt es nicht wirklich. Also das ist doch für ihn eine Ebene zu tief. Irgendwann denkt er, komm, jetzt gehen wir endlich. Also wenn da nichts Besseres einfällt, dafür habe ich keinen Pakt geschlossen. Gut, also nächster Schritt ist, dass ihn Faust, dass Mephisto den Faust hinführt in die Hexenküche. Die Hexenküche-Szene ist eine, die in der ursprünglichen Fassung des Faust, also im sogenannten Urfaust zum Beispiel, noch nicht drinnen war. Die hat Goethe interessanterweise geschrieben auf seiner Italienreise. Also in Rom ist die entstanden, in einem ganz südlichen Klima, obwohl es eigentlich ziemlich in einem düster nordischen, weiß ich nicht, Hexenhöhle oder was immer das ist, wo sich das abspielt. Also es ist eigentlich vom Charakter her ganz in den Norden versetzt, aber es ist gefüllt mit dem südlichen Temperament irgendwo und mit etwas, was er nur aus dem Erleben dort schöpfen konnte. Und man sieht also da diese Hexe, die alle möglichen Tränke braut. Vorher sieht man nur ihre dienstbaren Geister, alle möglichen Meerkatzen, also Affenwesen, Affen, die da im Kessel rühren und so weiter und alle möglichen Faxen machen. Und bevor noch diese Hexe aber auftaucht, die ist also gerade aus dem Hause zum Schornstein hinaus, wie die Meerkatzen verkünden, sieht Faust im Zauberspiegel, der dort hängt, ein Bild einer wunderschönen Frauengestalt. Die Frauengestalten überhaupt, muss man dazu sagen, jetzt in dem ganzen Faust sind immer auch ein Bild für die menschliche Seele. Und das heißt, die verschiedenen Frauengestalten, abgesehen davon, dass sie halt Personen sind, sind immer zugleich ein Bild auch für einen bestimmten seelischen Entwicklungszustand, könnte man sagen. Also gerade in der Hexenküche zum Beispiel einerseits die Hexe, na, das ist wahrscheinlich nicht gerade die höchste Entwicklungsstufe der menschlichen Seele, also das ist etwas, was so mehr an die tierischen Kräfte herangeht, also ins Untermenschliche hineingeht. Daher auch diese Meerkatzen und so weiter, also dieses ganze tierisch-triebhafte und so führen sie sich ja auf in der ganzen Hexenküche. Sie werden sehen, dass die ja relativ wilde Gesellen sind, unsere Meerkatzen. Also das führt so mehr in das Triebhaft-Tierische, das natürlich im Menschen auch drinnen steckt. Und interessant aber, dass gleichzeitig als Gegenbild eigentlich mit diesem wunderschönen Frauengebilde, von dem sich später herausstellt, das ist eigentlich die Erscheinung der Helena bereits, die taucht immer wieder auf. Helena war ja das Schönheitsideal der Griechen im Prinzip. Und Helena, Hellas, Helena ist eigentlich sogar die Seele des Griechentums irgendwo. Also das ist eine bestimmte Seelenverfassung, die das Wesen des Griechentums ausmacht. Das heißt, es ist mehr als eine bloß historische oder mythologisch überlieferte Gestalt. Es ist eigentlich ein Bild für einen ganz bestimmten Seelenzustand. Eben das, was dann wirklich diese ganze reiche griechische Kultur ausgemacht hat und mit dem sie natürlich auch Goethe intensiv beschäftigt hat, also weil gerade diese Weimarer Klassik ja ein, wie soll man sagen, Heraufheben oder Verwandeln dieser alten griechischen Antike halt in die damalige Gegenwart war und es fruchtbar zu machen für die damalige Zeit. Wir haben sich ja alle intensiv beschäftigt mit dem Griechentum und die ganze Bildung beruhte auf dem Griechentum. Ist im Übrigen dann beim Teil 2 vom Faust dafür heute für die Menschen meistens ein bisschen schwer zu verstehen, weil da so unheimlich viele mythologische Gestalten vorkommen, die zu Goethes Zeiten jeder gebildete Mensch gekannt hat, in- und auswendig. Und die heute viele nicht mehr so kennen und nichts mehr damit verbinden. Das sind halt dann irgendwie, wenn da Forkiaden auftauchen und Lemuren auftauchen, das haben wir vielleicht noch mal gehört, und Lamien auftauchen und die Greife auftauchen, weiß Gott was alles, also die wildesten Gestalten, alles auch Bilder für bestimmte Facetten des Seelischen, könnte man sagen, aber das wollen wir heute gar nicht behandeln, das ist Teil 2. Aber hier jetzt, also die Helena als Erscheinung taucht auf als Bild, also als ein seelisches Ideal, könnte man sagen. Etwas, das dem Faust in Wahrheit nachstrebt, also von dem Bild ist er ganz fasziniert. Das heißt, das ist eigentlich das Entwicklungsziel, dem er zustrebt. Denn wodurch entwickelt sich der Mensch? Was entwickelt sich das einmal primär? Aus seinem schöpferischen Ich heraus beginnt sein Seelisches umzuarbeiten, zu verbessern. Weil wir kommen mit bestimmten Seeleneigenschaften in die Welt hinein. Da sind gute Eigenschaften, schlechte Eigenschaften drin, welche die leicht den Widersachern zum Opfer fallen und welche die bereits widerstehen können. Und die Entwicklung besteht aber ja immer mal primär darin, dass wir uns selber umschaffen. Das ist eigentlich der Beginn von allem. Das ist zum Beispiel in der Pädagogik so wichtig. Also die Erziehung überhaupt beginnt mit der Selbsterziehung des Lehrers. Wenn der Lehrer nicht an sich arbeitet, dann braucht er gar nicht anfangen, Kinder erziehen zu wollen. Also er muss zuerst an sich arbeiten. Wenn er sagt, ich bin fertig und ich mache jetzt die nächsten 30 Jahre, erzähle das, was ich eh schon immer gewusst habe, dann wird er nichts damit erreichen, sondern muss eigentlich beständig an sich selber arbeiten, das heißt sein Seelisches weiterentwickeln. Und das ist das, was diesen strebenden Faust ganz stark ausmacht, dass er immer wieder versucht, sein Seelisches weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln sehr wohl in eine zu mehr Schöpferkraft, zu mehr moralischer Kraft auch, aber moralischer Kraft eben nicht im Sinne, ich folge irgendwelchen Geboten von außen, sondern ich schaffe sie aus mir heraus, schöpferisch, aus mir heraus. Und schaue, dass meine Seele Ausdruck dieser Schöpferkraft wird. Dann wird sie in Richtung des Guten entwickelt. Und dafür ist eben diese Helena so einmal ein gewisses Bild. Ist ja interessant, also wie Goethe auch diese Figur der Helena auffasst. Es gibt ja verschiedenste Erzählungen über die Helena. Sie kennen die Geschichte, dass sie also entführt wurde nach Troja und das ist ja der ganze Trojanische Krieg deswegen ausgebrochen. Also die ganzen Schriften Homers oder so, die Ilias, die Odyssee, das hat alles damit zu tun, eigentlich mit der Geschichte irgendwo. Irgendwo steht im Hintergrund immer der Trojanische Krieg. Also, weil da geht es darum, die Trojaner sind in Wahrheit Vertreter noch von alten Seelenkräften. Mehr, wenn man es vielleicht sogar geistiger in gewisser Weise, geistiger, sogar hellsichtiger, vielleicht, sie haben viel Geistiges noch geschaut, aber in einem nicht vollbewussten Zustand, in einem dumpfen Zustand noch irgendwo. Das sind also, wie soll ich sagen, der letzte Rest von hohen geistigen, aber eben halbbewussten Kräften nur, die aus dem ganzen Orient, aus dem aber die Kultur irgendwo gekommen ist, das sind so die letzten Reste davon. Und in Griechenland entsteht dann eine neue Mission, wo bereits ein neues Bewusstsein aufwachen soll. Zunächst einmal ein Verstandesbewusstsein wenigstens. Der Verstand hat immerhin schon einmal die Möglichkeit, die ganzen Dinge nüchterner zu betrachten irgendwo. Und sie denken, es entsteht in der griechischen Zeit so etwas wie das Gewissen. Sie kennen das Gewissen. Man denkt sich halt, naja, das hat es immer gegeben. Gehen wir 10.000 Jahre zurück, haben die Menschen auch schon Gewissen gehabt. Nein, sie hatten es nachweislich nicht. Man kann das nämlich wunderbar nachverfolgen, wie in der griechischen Zeit dieses Gewissen entsteht. Nämlich wenn Sie verfolgen die griechischen Dramatiker. In der griechischen Zeit entsteht ja auch überhaupt das Theaterwesen erst. Vorher gab es das nicht in der Form. Vorher gab es Mysterienkulte und innerhalb der Mysterienkulte, die nur einem engen, auserwählten, auserlesenen Kreis zugänglich war, gab es gewisse Darstellungen von Mysterienhandlungen und die haben ein bisschen was zu tun mit dem, was dann später als Theater hervorgetreten ist. Nur allerdings nicht so, dass man einfach jetzt die Mysterien öffentlich gemacht hätte. Ganz und gar nicht, weil das war strengstens verboten. Also in der griechischen Zeit stand auf Mysterienverrat, zu dem also nur auserlesenste Menschen wurden zugelassen zu den Mysterien und niemand durfte das verraten an einen Unwürdigen, der also nicht für würdig befunden wurde. Mit einem gewissen Recht damals. Also das wurde nicht verraten, aber es entstand interessanterweise in dieser griechischen Zeit bei einzelnen Menschen, die gar nichts mit den Mysterien so direkt zu tun hatten, von innen heraus ein ähnliches Erleben wie das, was in den Mysterien getan wurde. Und als zum Beispiel Aeschylus, der älteste der berühmten Dramendichtern, seine ersten Dramen hingestellt hat, hat man ihm Mysterienverrat vorgeworfen und wollte ihm tatsächlich den Prozess machen. Und das ging auf Leben und Tod im Grunde. Und er konnte sich nur retten dadurch, dass er nachweisen konnte, dass er niemals in die Mysterien eingeweiht wurde. Er hat aus sich etwas gefunden, was vorher über viele Jahrhunderte nur im engsten Zirkel durch alle möglichen Verrichtungen also gefunden wurde. Das findet jetzt langsam der einzelne Mensch aus sich selbst heraus. Das ist also das Neue, was kommt. Das ist dieses neue Bewusstsein. Die Trojaner, die waren noch eigentlich in diesen ganz alten Mysterien irgendwo drinnen, in diesen mehr unbewussten orientalischen Mysterien, wo einzelne Menschen durch Naturbegabung hellsichtig waren. Je weiter man in die Vergangenheit zurückkommt, waren es immer mehr, die das erlebt haben, nicht gewusst haben eigentlich woher, warum. Und Werkzeug der Götter in gewisser Weise waren. Und das, was Mysterien gut war, war etwas, was nicht schöpferisch vom einzelnen Menschen hervorgebracht wurde, sondern wo er sich nur als Werkzeug empfunden hat, dass die Götter durch ihn sprechen und die machen es eigentlich. Aeschylus mit seinen Dramen, da macht er zunächst einmal was. Er als Mensch holt etwas herein. Und das, siehe da, ist hat er so enge Verwandtschaft mit dem, was in den Mysterien drinnen ist, dass man auf die Idee kommt, dass es Mysterienverrat steckt dahinter. Aber immerhin, dieser Aeschylus schildert, noch wenn ein Mensch etwas Böses getan hat. Also zum Beispiel, da gibt es die Geschichte mit dem Orest. Der Orest kommt heim, der ist der Sohn des Agamemnon. Der Agamemnon ist in den Krieg gezogen, in den Trojanischen Krieg. Währenddessen ist seine Frau zu Hause geblieben, hat dort einen anderen Liebhaber gefunden. Es ist ein bisschen eine weitere Geschichte, wollen wir nicht so im Detail machen, aber jedenfalls hat sie den Liebhaber gehabt und gemeinsam mit dem hat sie den vom Krieg zurückgekehrten Agamemnon umgebracht. So, der Orest, der Sohn, der irgendwo in die Welt verschlagen wurde, kommt zurück und sieht es eigentlich als, hat Rachegedanken. Er weiß also, die Mutter hat zusammen mit dem Liebhaber den Vater umgebracht und das muss er natürlich rächen. Und er bringt dann den Geliebten und die Mutter beide um und wird dann, so wie es Aeschylus schildert, von den sogenannten Erinien verfolgt, von den Rachegeistern der Toten. Und das ist nicht jetzt bloß ein mythologisches Geschichterl, sondern die Menschen haben damals das wirklich so erlebt. Wenn sie böse Taten begangen haben oder die in irgendeiner Form nicht richtig waren oder eben sowas wie einen Mord begangen haben, dann sind sie durch gewaltige traumartige Bilder und Visionen gequält worden. Das sind diese Erinnerungen, also wo sie bildhaft eigentlich schreckliche Gestalten erleben, die sie nicht mehr zur Ruhe kommen lassen, egal wohin sie gehen, klar, weil sie es mit sich herumtragen. Bei Sophokles tauchen diese Erinnerungen auch noch auf. Sophokles ist der mittlere der drei großen Dinge, also die nächste Generation, könnte man sagen, von Dichtern. Da ist es auch noch so ähnlich, tauchen auch noch die Erinnerungen auf. Und mit der nächsten Generation, Euripides, selbes Thema immer, die haben alle dieses Orest-Thema, das war eines der ganz zentralen Themen immer wieder bei den Dramatikern. Plötzlich von Erinnern keine Spur mehr, sondern der Orest ist niedergeschlagen danach und irgendwer fragt ihn, was ist los? Und er sagt, weil ich aus mir selbst weiß, etwas Böses getan zu haben. Ganz was anderes. Weil ich aus mir selbst heraus weiß, etwas Böses getan zu haben. Nichts mehr verfolgt von Erinnern. Also dieses traumbildartige Getriebensein von allen möglichen Wesen ist plötzlich weg und eine klare Erkenntnis taucht auf. Eine moralische Erkenntnis, wenn Sie so wollen. Eine Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und damit beginnt das Gewissen als innere Stimme zu sagen, du, das war aber nicht richtig, was du gemacht hast. Da kannst du nur so viel einreden, aber das passt nicht. Das fängt also dort an. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und das macht letztlich eben den Unterschied dann aus zwischen dieser alten orientalischen Kultur und dem, wo das Griechentum hin will. Das geht also dorthin in Richtung dieses bewussten Erkennens, das einmal noch ein verstandesmäßiges Erkennen ist. Es ist noch nicht ganz unsere moderne Bewusstseinsseele, aber es ist ein großes Aufwachen damit verbunden. Und Helena als Gestalt ist so etwas, die genau an dieser Grenzlinie steht, die sozusagen noch die besten Kräfte des Alten mitnimmt und die Neuen schon zulässt irgendwo. Doch Helena hat was mit Hell, mit Helle zu tun. Helle, Licht, geistiges Licht, Helle, Hölle. Hölle leitet sich auch von dort ab. Hölle ist auch was Lichtes eigentlich, wenn Sie denken an Luzifer. Luzifer, der Verführer, der auftaucht, der Lichtträger eigentlich. Also es gibt nämlich von diesen Widersachermächten ja auch schon in der Bibel zum Beispiel zwei Grundvarianten. Es gibt das eine, was das Luziferische ist, der Luzifer, dieser Lichtträger, der vielleicht mit dem Licht aber auch blendet. Das Licht kann auch blenden, kann verführen. Also es ist hell, aber muss auch nicht immer unbedingt gut sein, wenn es zu einseitig wirkt. Und das andere ist die finstere Macht, in der Bibel Satan genannt, wird sehr deutlich unterschieden. Es gibt den Diabolos und den Satanas. Also das ist nicht das Gleiche. Das ist der Geist, der in die Verfinsterung führt. Also der ist das genaue Gegenteil. Mephisto zum Beispiel ist so ein bisschen eine Zwittergestalt. Eigentlich, wenn er so ganz richtig durchschaut hätte, Goethe, hätte er eigentlich zwei hinstellen müssen, die sie um den Faust raufen. Den hellen Verführer und den anderen den Satan, oder Steiner würde sagen, den Ahriman mit der persischen Mythologie genommen. Ahriman, Angramanio ist in der persischen Mythologie der Geist der Finsternis, der dem Geist des Lichtes, dem Ormuz oder Ahura Mazda entgegensteht. Dieser Geist der Finsternis. Und der Geist der Finsternis, der ist zum Beispiel der alles ins Stoffliche führen will, der alles ins Tote führen will. Weil das ist der Luzifer nicht. Ja, mit einem Leichnam bin ich nicht zu Hause. Wie geht es wie der Katze mit der Maus? Sagt er schon am Anfang, da zeigt das mehr seine luziferische Seite. Also da ist er gar nicht für sowas zu haben. Im zweiten Teil des Faust kommt dann viel stärker die finstere Seite hervor. Da verführt er den Faust immer mehr, also zu sehr dunklen Sachen. Also schon die Erfindung des Geldes ist am Kaiserhof. Also wenn man so die heutige Situation mit der Finanzlage sich anschaut, denkt man, genial, was da der Goethe geschaffen hat. Da wird das Papiergeld nämlich erfunden. Ja, unzahlvergabenen Guts im Land gibt es als Pfand dafür, aber im Grunde kriegst du einen gedruckten Zettel. Und der Kaiser ist eh ganz verwundert, weil er ist halt in Geldnöten, er hat kein Gold oder was. Also gut, jetzt kommt der Mephisto mit dem Zettel daher. Und tatsächlich, die Leute nehmen es alle für bares Gold. Aber was da folgt, ist dann im vierten Akt des zweiten Teils die große Katastrophe, weil dann der große Kampf ausbricht. Weil in Wahrheit natürlich nichts dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Und irgendwann bricht das System zusammen. Also irgendwie kommt mir das vertraut vor aus der Gegenwart. Nicht wirklich, aber. Ja, aber naja, man sieht also, dass Goethe schon sehr viele Linien, wenn man sich denkt, das war damals alles am Anfang, ich meine, diese Dinge. Und dass er die geschaut hat und dass das aber im Wesen unserer Zeit auch liegt, sich mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und ja, also dieser Mephisto hat also diese Zweigesichtigkeit. Also einerseits diese helle, dieses luziferische, andererseits dieses satanisch-arimanische. Das ist das Mischwesen an ihm. Und Helena ist eben das Licht Gottes, die Helle im positiven Sinne gemeint. Aber trotzdem auch vielleicht mit leichten Schatten drinnen, weil die Mythologie es ja sehr unterschiedlich schildert. Ja, ist denn diese Helena jetzt vielleicht freiwillig mitgegangen? Ist sie denn wirklich geraubt worden oder ist sie freiwillig mit dem Paris mitgegangen? Weil das ja doch so der Inbegriff des schönen Jünglings war. Also die schönste Frau mit dem schönsten Mann. Weiß man nicht so genau. Aber andere Erzählungen sagen wieder, nein, sie wurde gar nicht. Es ist gar nicht so weit gekommen, dass er sie nach Troja entführen konnte, sondern sie konnte nach Ägypten sich flüchten. Es gibt also solche Erzählungen auch und die kannte Goethe. Und er erwähnt es auch ganz bewusst, weil er sie als eine Gestalt hinstellen will, wo man eigentlich nicht hundertprozentig weiß, ist sie jetzt sozusagen makellos geblieben oder doch nicht. Das soll es ein bisschen schillern. Es ist eine sehr erhabene Gestalt, aber sicher noch nicht die höchste Form der Seelengestalt, die erreicht werden kann. Also es ist was sehr Helles, aber noch mit so ein bisschen ein paar Fleckern sind vielleicht auch noch dran zu sehen. Das kommt durch. Und weil erst dann am Ende des zweiten Teils also erscheint das in der Mariengestalt dann also in vollendetster Form. Dann das ewig Weibliche zieht uns hinan. Das ist ja der Schlusssatz dann der ganzen Fausttragödie. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also das ist das Ziel eigentlich, diese menschliche Seele, das ist nämlich damit gemeint. Und das ist jetzt egal, ob da ein Mandel oder ein Weiberl das strebende Wesen ist. Also das ist jetzt ein Bild einfach für die menschliche Seele, die zu einer vollkommenen Reinheit geführt wird. Das heißt, vollkommener Ausdruck ist des geistigen Impulses und nichts mehr an Fleckern drinnen ist. Das ist halt ein fernes Ziel natürlich, sehr, sehr weit weg. Und Goethe ist sich dessen bewusst, dass er ist nicht so ein Idealist in dem Sinn, dass er sich Illusionen hingibt und sagt, naja, morgen werden wir das erreichen, sondern er sagt, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die Seele, geschah mit herzlichem Willkommen. Also es geht nicht darum, einmal einen Schritt in die richtige Richtung zu setzen, dann ist schon etwas gewonnen und wir müssen nicht gleich also die Illusion haben, dass wir mit einem Schritt gleich alles erreichen. Ich meine, impliziert natürlich gleich viele, viele, viele Fragen, weil was heißt denn das? Wie viel bringen wir in einem Erdenleben denn weiter an Schritten auf dieses Ziel zu? Und trotzdem steht so ein ganz erhabenes Ziel hinten. Vielleicht sind mehrere Erdenleben notwendig, um dem ein bisschen näher zu kommen. Weil Goethe spricht es zwar im Faust jetzt nicht so direkt an, aber in vielen seiner Gedichte oder so Gedichten kommt es also sehr deutlich hervor, dass er das als eine sehr wahrscheinliche Annahme nimmt. Oder wenn Sie denken, Zeitgenosse Lessing, der in seiner Erziehung des Menschengeschlechts am Ende ganz deutlich schreibt, ja, man kann sich eigentlich die Entwicklung des Menschen sinnvoll nur so vorstellen, dass er durch viele, viele Erdenleben durchgeht. Und das ist eigentlich die Triebkraft der Menschheitsentwicklung überhaupt. Da sagt er ihm ganz deutlich, wie viel bringe ich denn in einem Leben fort und was würde das bedeuten, das bisschen, was wir jetzt vorbringen, und dann ist aus für ewig und danach fällt irgendein ewiges Urteil, das macht ja alles keinen Sinn, das ist ja eine Schnapsidee sozusagen, schreibt er, nüchterne Lessing. Lessing ist ja ein Dichter der Aufklärung. Also die Aufklärer waren eigentlich total nüchterne Verstandesmenschen. Also er ist kein Schwärmer oder irgend sowas. Aber er sagt, wenn ich eigentlich das logisch durchdenke, dann müsste eigentlich, wenn die ganze Entwicklung Sinn machen soll, müsste es eigentlich so sein. Ansonsten ist das ganze Streben des Menschen ja witzlos im Grunde. Weil dann bringe ich es ein bisschen weiter und das war es dann. Auf das bisschen können wir dann auch verzichten. Nein, also jedenfalls, der Faust jedenfalls ist einer, der also nicht sagt, auf das können wir verzichten. Er versucht also immer diesem Ideal irgendwo nachzustreben. Und diese Helena bildet daher durch den ganzen Faust durch immer wieder so ein Bild, das ihn anzieht, magisch. Und das sich auch immer mehr verdichtet. Also im zweiten Teil kommt es dann noch zweimal vor, die Geschichte mit der Helena. Und immer mehr wird sie zu einem immer greifbareren Wesen, könnte man sagen. Das heißt, in Wahrheit bedeutet das nichts anderes, als dass er, der Faust, in sich diese Seelenqualitäten immer mehr verwirklicht. Und immer mehr sozusagen wirklich auf den Boden herunterbringt. Das heißt, sie wirklich auch leben kann. Er ist eben der strebende Mensch. Das ist es, um was es geht im Faust.
Es irrt der Mensch, solange er strebt.
Ja, nur genau. Das ist so bemüht, den können wir erlösen. Genau. Ganz genau. Und der Punkt ist, das Interessante ist ja, dass aber dieses Streben des Faust eben so durch die ganze Handlung hindurch mit der Zeit immer bewusster wird. Das ist auch immer die Frage, wie weit er sein Bewusstsein aufrechterhalten kann. Oder wie weit der Mephisto kommt und das Bewusstsein wieder dämpft. Und darum am Anfang im Prolog, im Himmel, im Gespräch zwischen Gott und dem Mephisto, heißt sie noch, sagt der Herr, der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Aber in seinem dunklen Drange, da ist noch so, Er tut zwar irgendwie das Richtige, weil es in ihm steckt, aber so genau weiß er noch nichts. Und das wird mit der Zeit immer bewusster. Also es ist auch eine Stufen der Bewusstseinsentwicklung, die im Faust gezeigt werden. Und naja, weitere ganz wichtige Begegnungen, also Hexenküche, nach der Hexenküche wird bei unserer Vorstellung die Pause sein. Da muss man sich dann einmal verschnaufen, noch Hexe und Meerkatzen und diesen ganzen wüden Figuren braucht man einmal eine Durchatempause. Das ist recht heftig. Und er kriegt ja dann dort noch einen Zaubertrankerl natürlich, einen Verjüngungstrank kriegt er. Also er ist dann verjüngter Faust, also zumindest innerlich irgendwie. Also das heißt aber im Prinzip nichts anderes, dass er etwas einmal von diesen altmachenden, verknöchernden Verstandeskräften loslässt und ein bisschen lebendiger eben in seinem Denken wird. Das drückt sich darin aus. Also es geht gar nicht darum, dass er jetzt äußerlich im Schönheitssalon war. Das schaffen wir auch nicht. Trotz der Schminkkunst meiner Gattin ist da nichts zu machen bei mir. Nicht für jedenfalls. Aber also er wird aber innerlich lebendiger, geistig beweglicher. Das drückt sich eigentlich damit aus. Aber andererseits, der Mephisto sieht natürlich ja zum Schluss in der Hexenküche, sagt, lass mich noch einmal in den Spiegel schauen, das Bild war doch so schön. Sagt er, du siehst mit diesem Trank im Leibe, also Helenen bald in jedem Weibe. Also der Mephisto wird das benutzen, um ihm also dieses Ideal wieder zu verzerren letztlich irgendwo und ihn in falsche Richtungen zu lenken. Und nach der Pause geht es dann gleich weiter, Begegnung mit Gretchen. Also da fängt jetzt die Gretchen-Tragödie an. Gretchen, wenn wir jetzt wieder bei dem Bild des Seelischen bleiben, ist einmal ein Bild für eine unschuldig reine kindliche Seele. Und die es geblieben ist, sogar diese Unschuld bewahrt hat, also über das Alter der Pubertät hinaus. Also der Faust begegnet, er ist fasziniert, mein schönes Fräulein, darf ich es wagen beim Himmel, dieses Kind ist schön und weiß Gott was alles. Und Herr, du musst mir die Dirne schaffen, Dirne ist aber nicht abwertend gemeint, in dem Fall, weil es halt alte Sprache. Und der Mephisto sagt, mit der kann ich nichts tun, über die habe ich keine Gewalt, weil die schlich mich gerade am Beichtstuhl vorbei, die hat überhaupt nichts zu beichten, das ist, da kann ich nichts tun. Die ist also seelisch ganz allein geblieben. Der Faust, der ist aber über 14 Jahre doch alt. Also, gut. Aber das fasziniert den Faust jetzt an diesem Gretchen. Einerseits, sie ist eine junge Frau in Wahrheit, vom ganzen Ansehen und also verführerisch natürlich, wirkt sie auf ihn, obwohl sie natürlich ihn gar nicht verführen will. Ganz im Gegenteil, sie ist eigentlich ein ganz schamiges Mädel. Aber das reizt ihn nur umso mehr. Das ist also das eine, das Äußere. Das Zweite, was ihn aber auch ganz wesentlich natürlich fasziniert, ist diese reine, unschuldige Seele. Diese Reinheit, die da drinnen liegt, die eigentlich also mindestens so groß ist, wie das, was er da bei der Helena drinnen sieht, allerdings auf eine halt noch kindlich unschuldige Form, das heißt auf eine in einer gewissen naturgegebenen Form, nicht selbst errungen oder so etwas, sondern etwas, was noch so wirklich wie aus dem Himmel gefallen ist. Die Helena ist schon was, die ist schon irgendwo durchgegangen durch alles Mögliche und hat sich geläutert. Das ist noch fast die Seele vor dem Sündenfall irgendwo, das er so spürt in dem Gretchen drinnen. Und da, beides ist das, was ihn jetzt fasziniert. Einerseits natürlich die durch den Mephisto stark erregte Sinnlichkeit, also von mir aus das Erotische, wenn Sie so wollen, aber eben auch besonders dieses Seelische, mit dem er sich selber durchtränken will im Grunde. Ich meine, so schön, da gibt es ja diese Szene dann am Spinnerad, die berühmte Szene, Gretchen am Spinnerad, wo Gretchen ganz verzweifelt ist, weil der Faust nicht kommt und er hat sich offenbar wieder verlassen, weil ihm jetzt doch irgendwie das Gewissen gedrückt hat, dass er will sich ja nicht ins Unglück stürzen und so weiter. Und der Mephisto sagt wieder, aber geh, sollst in deines Liebchens Kammer, nicht etwa in den Tod, jammer nicht die ganze Zeit so herum, geh und genieße und so weiter. Und dann geht er also wirklich wieder hin, Gretchen am Spinnerad und im Übrigen diese schöne Szene, also die, wo Gretchen fragt, ihn fragt, also glaubst du an Gott? Und er eben aber mit seinen ganzen Zweifeln kommt, mein Liebchen, wer darf sagen, ich glaube an Gott? Magst Priester oder Weise fragen, ihre Antwort scheint nur Spott über den Frager zu sein. Also glaubst du nicht? Misshör mich nicht, du holdes Angesicht. Wer darf ihn nennen, den Allumfasser, den Allerhalter? Und so weiter. Also dann erzählt er einiges, was sehr stark zum Gefühl spricht. Und erst zum Schluss sagt, ich habe keine Worte. Worte sind nur Schall und Rauch, Gefühl ist alles. Also ums Gefühl geht es. Worte sind Schall und Rauch, um Nebel und Himmelsdunst. Also Gefühl, im Gefühl liegt alles. Aber was oft, ja gerade diese Gretchen-Szene wird ja oft hergenommen als Bild auch für tiefes religiöses Empfinden. Und es ist also immense Gefühlstiefe ist da drinnen, also was der Goethe hineinlegt und auch bis zu dem Gretchen spricht, also sie ist wirklich eigentlich beeindruckt auch davon, so ungefähr sagt es unser Pfarrer auch nicht mit ein bisschen anderen Worten und so weiter, aber also sie ist schon sehr beeindruckt davon und ist später dann von vielen Philosophen oder so auch als irgendwie so ja, fast höchste Weisheit genommen worden. Steiner sagt uns sehr deutlich ja schon, aber es ist Gretchen-Weisheit. Es ist die Weisheit für ein 15-jähriges Mädel. Also es ist noch nicht das Tiefste, was man über das Geistige sagen kann. Es ist schön, es ist tief vom Gefühl her, aber es fehlt noch sehr viel an Bewusstheit drinnen. Und das ist das Problem, also beim Gretchen, wenn man sie jetzt als Bild für einen Seelenzustand nimmt, dass es da noch zwar Reinheit drinnen ist, Tiefe drinnen ist, aber zu wenig Bewusstheit. Und gerade daran scheitert das Ganze. Dadurch kann sie sich dann letztlich von dem Ansturm der Widersacherkräfte nicht schützen. Das ist das Problem. Das heißt, die reine paradiesische, unschuldige Seele muss im Grunde durch den Sündenfall durchgehen, um zum Bewusstsein zu kommen. Man kann sie nicht einfach überreden. Sagen so, irgendwo schleichen wir uns vorbei an den Widersacherkräften, stellen Kragen auf und finden wieder den Ausgang irgendwo. Also wir müssen schon irgendwo durch. Und bei Gretchen ist das eben so. Und natürlich, der Faust ist der, der sie letztlich ins Verderben stürzt irgendwo. Und da ist aber auch eben die schöne Szene, was ich sagen wollte, Gretchen will dann schon gehen und Faust sagt, ach, kann ich nie ein Stündchen dir am Busen hängen und Brust an Brust und Seel in Seele dringen. Brust an Brust und Seel in Seele. Es ist beides nämlich, das körperliche, erotische Element und es ist dieses Seelische, ganz eigentlich ihre Seele trinken, das will er eigentlich, ihre Seelenkräfte aufnehmen, eigentlich ihre Seelenkräfte rauben, ja in gewisser Weise. Und umgekehrt, und so passiert es ja auch, lädt aber er seine nimmer ganz so reinen Seelenkräfte, weil er sich ja schon mehr mit dem Bösen eingelassen hat, um zum Bewusstsein zu kommen, lädt er bei ihr ab. Und das ist eigentlich das eigentliche Verderben des Gretchens drinnen. Dass er sich da also dadurch jedenfalls vom rechten Weg abbringt. Obwohl sie so in ihrem innersten Kern ihre Reinheit trotzdem nicht verliert und ja dann im zweiten Teil sieht man, dass sie ja trotzdem da in den himmlischen Sphären irgendwo weilt, also dass sie nicht der Raub des Mephisto oder sowas wird. Aber es zeigt auf jeden Fall, und das will diese Gretchen-Geschichte, wenn man es jetzt vom geistigen Gehalt her nimmt, zeigen, dass wenn dieses Ich schöpferisch strebt, sich zu entwickeln, das Seelische verwandeln will, sich um Bewusstsein zu entwickeln, aber auch mit den Widersacherkräften einlassen muss, um seine Freiheit zu bekommen, dann ist die Folge davon, dass eben diese paradiesisch reine, unschuldige Seele Schaden nimmt. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist die Problematik dran. Und für Goethe heißt das aber trotzdem, und darum hat er ja dann den Teil 2 geschrieben, weil da mit dem Teil 1 ist es eigentlich, das Werk Katastrophe im Grunde. Weil wie endet das? Ich meine, Gretchen im Äußeren, also wird sie halt dann schwanger und so weiter, bringt dann das Kind um, vorher noch stirbt die Mutter, weil der Faust gibt ihr einen Trankerl, dass die Mutter schläft, während die zwei im Kammerle beisammen sein können. Na, drei Tropfen nur in ihren Trank, umhüllen mit tiefem Schlaf, gefällig die Natur. Ja, entweder, weiß ich nicht, hat es 5 Tropfen genommen, das hat die Mutter nicht vertragen, jedenfalls sie stirbt daran. Und das Kind bringt sie dann um aus Verzweiflung, weil natürlich in der damaligen Zeit das eine große Schande und Katastrophe war, also in einer Verwirrung. Und sie fällt dann also in geistige Verwirrung auch. Also das heißt, sie wird in einen Seelenzustand versetzt, wo sie also ganz durcheinander ist. Das ist halt das äußere Bild und sie wird aber dann auch gefangen genommen. Sie kennen das und kommt dann in den Kerker und der Faust will sie aber trotzdem retten irgendwo, obwohl er innerlich jetzt nicht mehr, wie soll ich sagen, sie nicht mehr liebt oder jedenfalls diese enge Beziehung, es ist ihm eigentlich fast unangenehm, einerseits dorthin zu gehen, vielleicht auch, weil er nicht sehen will, was er angerichtet hat im Grunde, also du zauderst zu ihr zu gehen, also einerseits fordert er den Mephisto auf, hilf mir, sie muss frei sein, sie darf nicht im Kerker untergehen und aufs Schafott kommen, was ihr droht. Aber trotzdem wohl ist ihm nicht dabei, ihr wieder gegenüberzutreten. Und er tut es aber dann doch. Sie will aber nicht mitgehen. Sie will nicht mitgehen. Das ist eigentlich das, also was im Grunde aber ihre Rettung dann ausmacht, dass sie sagt, nämlich im geistigen Sinne ihre Rettung ausmacht, dass sie sagt, also jetzt, ich habe falsch gehandelt und dazu steht und also nicht mehr entfliehen will aus dem Kerker heraus. Und Der Mephisto kommt ja dann zum Schluss, drängt schon, meine Zauberpferde schaut und der Morgen kommt schon, also geschwind, jetzt endlich schnappst du schon, was tust du so lange herum im Kerker mit dir? Und Gretchen, also Mephisto sagt, sie ist gerichtet, gut, also glaubt, das ist schon sicher, sie ist gerichtet, Stimme von oben ist gerettet. Also eben trotz all dem Schaden, den ihr Faust seelisch auch zugefügt hat, ist sie also im inneren Kern doch bewahrt worden irgendwo. Und sie ist gerettet, aber der Faust, mit dem weiß man nicht, wie es weitergeht. Und der Mephisto sagt nur so als letztes Wort eigentlich, her zu mir. Also jedenfalls ist der Faust am Ende des ersten Teils ganz in den Fängen des Mephisto. Und in allen Fausterzählungen vor Goethe ist das Ende ja eigentlich immer so, dass dann irgendwann die Höllenfahrt des Faust kommt. Also zum Schluss triumphiert der Teufel und sagt so, den habe ich jetzt. Und das Ganze ist also dann der erhobene Zeigefinger, so geht's euch, wenn ihr euch mit dem Teufel einlasst. Und Goethe wendet das ja dann im zweiten Teil in eine ganz andere Richtung. Eben in dieses, wer ewig strebt, es irrt der Mensch, solange er strebt einerseits, aber wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und zum Schluss hat der Teufel das Nachschauen. Er glaubt schon, er ist sich sicher, dass Faust und im letzten Moment durch Gnade eigentlich von oben wird der Faust gerettet. Also das heißt, wenn dieses Streben aus dem Ich des Menschen da ist, und wie unvollkommen es auch sein mag, dann ist aber auch Hilfe von oben da. Und die kann diesen Schaden überwinden. Also da ist eine gewaltige Hilfe dann da, die den Menschen auch diesen Widersacherkräften dann im entscheidenden Moment wieder entreißt. Aber Voraussetzung ist eben dieses Streben. Nur passiv da sitzen und warten, dass wir hinaufgehoben werden, das ist zu wenig. Es muss also dieses Streben da sein. Das ist also das ganz Wesentliche, und zwar dieses bewusste Streben. Von diesem bewussten Streben versucht der Mephisto, den Faust immer wieder abzubringen. Also er versucht ihn immer wieder in einen rauschartigen Zustand zu versetzen. Ganz besonders in der Walpurgisnacht. Die Geschichte mit der Walpurgisnacht, die spielt sich ab nach dieser Spinnrad-Szene im Wesentlichen. Also jetzt war er halt mit Gretchen in der Kammer und so weiter. Also das ganze Unglück ist passiert. Und das kommt natürlich auf. Der Bruder Gretchens erfährt, dass der immer so stolz darauf war, wie sittsam und tugendsam seine Schwester ist. Also jetzt ist er das Gespött seiner ganzen Kameraden. Der Valentin ist Soldat und jetzt alle Kameraden spotten ihn. Wer hat immer Loblied auf seine tugendsame Schwester gesungen? So, jetzt ist das also alles das Gegenteil davon. Und der Valentin hat natürlich jetzt, wenn ich nur diesen Faust in die Finger kriege, naja, er kriegt ihn in die Finger, aber es ist halt umgekehrt, weil der Mephisto im Duell dem Faust zur Seite steht und jetzt der Valentin auch noch umgebracht wird durch den Faust. Also das ist schon die nächste Stufe, dass also jetzt im Duell der Valentin ermordet wird im Grunde durch den Faust mit Hilfe des Mephisto. Und also wieder eine weitere Stufe der Schuld, die er auf sich lädt. Und um ein bisschen von diesem Schuldbewusstsein aber den Faust abzulenken, führt er ihn dann ja in diese Szene der Walpurgisnacht. Also so die Nacht auf dem 1. Mai ist das ja traditionell, und wo also die Natur so ganz erwacht und wo natürlich auch die Triebkräfte sehr stark erwachen und das ist also sehr geeignet, um so diese unteren Kräfte des Menschen anzufachen, die eben mehr mit dem Erotischen von mir aus zu tun haben, mit allen möglichen sinnlichen Begierden, die nicht unbedingt sehr stark vom Bewusstsein gelenkt sind, sondern die halt, wo die Triebe eben den Menschen lenken und nicht er sie. umgekehrt. Also das ist immer das Mittel des Mephisto, wenn er sich in seiner sinnlich verführerischen Rolle als mehr luziferische Gestalt zeigt. Da heizt er immer die Sinnlichkeit des Faust an und trübt sein Bewusstsein dabei. Und trotzdem in dieser wüsten Walpurgisnacht-Szene, wo also die Hexen und alle möglichen wilden Gestalten da durcheinander tanzen, was also sehr wild zugeht, was eigentlich noch die Steigerung ist dieser Hexenküchen-Szene. Man kann sagen, die Hexenküche ist ein kleiner Vorgeschmack davon und jetzt in der Walpurgisnacht ist das also nicht nur ein Hexenkessel, sondern das ist ein ganzes Hexental oder Hexenberg, der wurlt von solchen Gestalten aller möglichster Art. Und in dieser Szene drinnen, in dieser rauschhaft orgienhaften Szene, fast die ja sehr, sehr drastisch ist, und der Goethe hat sich ja da kein Blatt vor den Mund genommen, also er hat sehr kräftig geschrieben, also das müsste man ja fast zensurieren, na, heute darf man alles schon, aber damals war das durchaus also ziemlich unanständig. Geht es also ziemlich zu, aber der Faust versucht immer wieder, sich wach zu halten dabei. Und es gelingt ihm zum Schluss, weil mitten in dem ärgsten Treiben drinnen sieht er jetzt wieder die Seele des Gretchens und was mit der wirklich passiert. Also er wird sich bewusst dessen, was er angerichtet hat. Er sieht das. Der Mephisto versucht ihm genau das alles zu trüben. Und der Faust kann sich aufrecht halten. Er erlebt es und eigentlich das ganze Walpurgisnachtstreiben bricht dadurch zusammen. Also damit ist diese Vision fort. Der Faust bricht zwar dann zusammen, ohnmächtig zusammen, aber er hat den Moment erhascht, wo er sagt, ich habe es klar aus dem Ich heraus erkannt. Und daraus kommt ja dann von ihm so, jetzt musst du mich zum Kerker führen. Du bist an dem allen schuld, jetzt führ mich hin und ich muss sie befreien. Das muss sein, das ist meine Pflicht jetzt. Und es gelingt also dem Mephisto nicht, ihn durch diesen ganzen Rauschzustand so zu benebeln, dass sein Ich vollkommen untergeht. Also das ist eine sehr spannende Szene eigentlich, dieser Kampf, dass sich das Ich wach hält gegenüber diesen Triebkräften. Dieses Thema, wach zu bleiben, ist ja in vielen mythologischen Sachen oder auch in der Bibel zum Beispiel, wenn Sie denken, Gründonnerstag geschehen, also wo die Ölberggeschichte und die Jünger, die einschlafen dabei, also dass sich wachhalten können, dass sich seelisch wachhalten können, das ist eben ganz wichtig, um Bewusstsein auch aufs Geistige richten zu können. Weil wir würden eigentlich in der Nacht, wenn wir schlafen, würden wir die ganze geistige Welt erleben. Da liegt alles vor uns. Nur leider wissen wir da nichts davon. Das ist das Problem. Wir müssten eigentlich das Kunststück zusammenbringen, mitten in der Nacht wach bleiben zu können. Aber nicht wach in die äußere Welt, weil dann werden wir irgendwann das nicht mehr lang durchhalten, nach ein paar Nächten. Sondern im Schlaf, im äußeren Schlaf wach zu werden, für die geistige Seite der Welt, ganz bewusst wach zu werden. Das ist das, was da angesprochen wird eigentlich. Oder im Versinken in so irgendeiner traumartigen, rauschartigen Orgie. Das ist halt das, wie wir es in den Träumen oft erleben. Also diese Walpurgisnachtsszene ist ja eigentlich fast wie eine Traumsequenz irgendwo. Also da springen die Szenen auch ununterbrochen von einem ins andere. Da gibt es sicher keinen logischen, wirklich logischen Faden drinnen, sondern das ist also ein ganz wüstes Geschehen, wie wir es vom Traum her auch kennen. Also das sind Imaginationen letztlich. Also es sind schon seelische Realitäten, aber ganz wild durcheinander gewürfelt. Und in das versucht der Mephisto den Faust hineinzustürzen. Aber mit seinem Ich gelingt es ihm doch immer wieder aufzuwachen. Zum Schluss. Und das zu erkennen. Und das, vielleicht als Schlusspunkt zunächst einmal dazu, ist dann, wenn wir den Anschluss nehmen zum zweiten Teil, der beginnt ja ganz merkwürdig eigentlich. Faust auf eine Wiese gebettet, umschwebt von Luftgeistern, Ariel und so weiter, Und er wird eigentlich von denen ganz sorgsam behandelt und badet ihn im Tau von Lethes Flut. Lethe, der Fluss des Vergessens. Der Lethe-Trunk ist immer der Trunk des Vergessens. Eigentlich, aber jetzt in einer anderen Weise. Wenn du ins Geistige aufsteigst, dann du musst dir vorher deiner Fehler, deiner Unvollkommenheiten bewusst werden, aber du musst sie dann auch ablegen können. Du musst sozusagen zu sagen, okay, das ist der Entwicklungsstand, auf dem ich bin, aber wenn ich mir im geistigen Erleben dann ununterbrochen Vorwürfe mache, dann komme ich einen Schritt weiter. Ich muss also zur Kenntnis nehmen, ich habe einen gewissen Entwicklungsstand und habe trotzdem aber das Recht, das für Zeit hier auf Erden zu lassen und einen Blick ins Geistige hineinzutun. Dann sagt Steiner oft bei geistigen Übungen oder so, zum Beispiel eine Rückschau auf den Tag, was dir alles passiert ist, was Gutes und Böses dabei war, aber immer ohne Reue. Nicht so, ich hätte gern, dass das anders gewesen wäre. Das ist nicht. Man muss zur Kenntnis nehmen, ja, Kerl, besser bist du noch nicht. Das muss man ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen und sagen, morgen hast du die Chance, einen Schritt weiter in die positive Richtung zu kommen. Aber jammer nicht, dass du jetzt, hätte ich es nur nicht getan, hätte ich es nur nicht getan, das nützt gar nichts. Das ist eigentlich nur so ein kraftloses Wehklagen in Wahrheit. Und das muss man als geistig strebender Mensch auch eben akzeptieren, dem ins Gesicht schauen, dass man eben Unvollkommenheiten notwendigerweise hat. Wir sind halt auf einem langen, langen Weg und noch weit vom Ziel entfernt. Und wir müssen uns nicht beklagen darüber, dass wir noch so schlecht sind. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir den nächsten Schritt machen. Also das ist die Botschaft des Faust überhaupt. Und darum kann am Ende gerettet werden und eigentlich immer wieder gerettet werden in Wahrheit. Also daher kein Grund irgendwie zu verzweifeln bei der ganzen Geschichte. Es heißt nur energisch voranschreiten. Und das tut er sicher mit gewaltiger Energie, dieser Faust. Also die manchmal vielleicht sogar über das Ziel hinausschießt, aber die manchmal ins Böse hineingeht bis zum Schluss. Weil selbst kurz vor dem Ende, man begeht er noch großes Unrecht im zweiten Teil. Also da ist ja noch immer passiert ihm alles Mögliche. Mittlerweile schafft er schon gewaltige Werke. Es geht also dann viel mehr im zweiten Teil um das Tun des Faust. Nicht mehr so wie im ersten Teil, Studierzimmer, ach, habe nun ach und Erkenntnis und Ding. Im zweiten Teil will er vor allem die Welt umgestalten. Also es geht zum Willensmäßigen. Aber wo gehobelt wird, fallen Späne, und zwar nicht wenige. Also da sind einige Opfer zu beklagen zum Schluss. Ja, erleben wir doch heute tagtäglich mit Technik im großen Maß und wo und was nicht alles unter die Räder kommt. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, dass es auch Verluste gibt auf dem Weg. Weil zum Beispiel Illusion zu glauben, wir könnten eine Technik in der Welt machen, die nicht irgendwelches Unglück auch hervorruft. Die wird es nicht geben, das ist eine Illusion. Wir müssen nur alles dazu tun, um den Schaden möglichst gering zu halten und vor allem einen geistigen Ausgleich dafür zu schaffen. Aber es wird nicht so funktionieren, dass es ein ideales Ding gibt, wo nichts mehr passiert. Vielleicht am Ende der Entwicklung, irgendwann einmal. Aber bis dahin passieren Dinge. Also, das ist auch so ein bisschen die Botschaft der ganzen Faustgeschichte, dass eben auf dem Entwicklungsweg des Menschen, wir, indem wir mit den Widersachermächten immer wieder in uns konfrontiert werden, dass immer wieder Fehler passieren werden. Das soll man nicht einfach bequem zur Kenntnis nehmen, aber es muss einem bewusst sein und dem muss man ins Gesicht schauen können. Auch sehr wichtig im eigenen Leben, dass man das akzeptieren lernt. Und vor allem als sich von der Illusion dann leichter vielleicht befreit, wie toll man denn schon ist, weil man dieses oder jenes gemacht hat. Und übersieht, wie viele Dinge noch zu bearbeiten sind in einem drinnen. Und das gilt auf jeder Entwicklungsstufe. Also da ist immer noch was zu tun. Das ist, bis wir da fertig sind, das ist wirklich ein sehr, sehr weiter Weg. Und Geistige Entwicklung heißt eben auch, dem aber wirklich ins Auge schauen zu können. Wenn schon die Griechen die Frage nach der Selbsterkenntnis des Menschen stellten, Mensch, erkenne dich selbst, dann heißt es eben auch, den Punkt erkennen, wo stehe ich da gerade? Wie viel habe ich noch umzuwandeln in mir und welches kleine Bisserl habe ich schon erreicht? Und dem ganz nüchtern und ungeschminkt realistisch ins Auge zu sehen. Das sich nicht zu klein fühlen und nicht zu groß fühlen. Das ist nämlich die Kunst. Weil manche fühlen sich nämlich auch viel zu klein. Haben eigentlich eh schon viel erreicht, aber ja, ich bin unwürdig und klein und nichts. Ist nämlich auch bequem. Also kann ich im Grunde nichts tun, weil ich bin gar nicht würdig dazu. Weil, ich muss sagen, gut, das kann ich, das probiere. Und ich werde sicher Fehler machen, aber das liegt in meinen Kräften, das kann ich tun. Und Faust tut das. Also das ist die Botschaft darin, es ist besser, etwas zu tun und zu riskieren, Fehler zu machen, als nichts zu tun. Das ist der allergrößte Fehler. Wer ewig strebend sich bemüht. In diesem Sinne wollte ich so ein bisschen meine Gedanken dazu, oder nicht meine Gedanken, eigentlich Goethes Gedanken, oder im Grunde die Gedanken, die irgendwo ein bisschen hinter unserer Zeit stecken. Also Faust ist wirklich so das Thema unserer Zeit irgendwo. Das ist der Mensch unserer Zeit. Morgen werden wir versuchen, Ihnen das auf der Bühne zu zeigen. Danke.